Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 17 Minuten mit, wieder aus Hannover. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Stella. Hallo Stella.
Hallo Henrike.
Genau, wir machen heute beide die Moderation und haben unseren Kollegen Volker da, mit dem wir über das Thema frühe Öffentlichkeitsbeteiligung reden möchten. Hallo Volker.
Hallo Henrike, hallo Stella.
Genau, wir wollen mit dieser Folge an die letzte mit Ingrid Philippe so ein bisschen anknüpfen, wo sie ja auch schon erläutert hat, dass gerade von Großprojekten wie Hannover-Bielefeld ja eins ist, nicht jeder profitieren kann und man trotzdem versuchen sollte, den Leuten zuzuhören, die lauten und die leisen Stimmen zu hören. Und genau das möchten wir ja mit der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung auch machen. Darüber reden wir heute so ein bisschen, wie man das leisten kann, aber auch, wo die Grenzen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sind.
Schön, dass du da bist. Ich stelle dich einmal für unsere ZuhörerInnen vor. Du bist verantwortlich für die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung für das Projekt Hannover-Bielefeld und das schon seit 2020, also quasi seit Beginn des Projekts. Vorher hast du erfolgreich die Öffentlichkeitsbeteiligung der Aus- und Neubaustrecke zwischen Hanau-Würzburg-Fulda betreut. Du bist ein Verfechter der Kombi Klapprad und Zugfahren und du bist Chemiker und Soziologe.
Genau.
Das ist schon mal eine gute Kombi.
Finde ich auch. Sehr interessanter Werdegang auf jeden Fall. Ja, und dann wollen wir direkt zu unserem ersten Thema starten. Und zwar übergreifend, was bedeutet denn die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung? Wir möchten anfangs einmal klären, was das überhaupt bedeutet, wie die rechtliche Grundlage aussieht und bei welchen Punkten die Öffentlichkeit mitgestalten kann und wo die Grenzen sind.
Ja, sehr gerne. Also die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist geregelt im Verwaltungsverfahrensgesetz. Dort wurde ein Absatz eingefügt und wenn man die Literatur da liest, ist Ursprung der Idee, dass man die Erfahrung, die man insbesondere mit Stuttgart 21 gemacht hat, wo man vielleicht die Öffentlichkeit nicht optimal beteiligt hat oder nicht angemessen mitgenommen hat, zu vermeiden und hat sich überlegt, es ist zielführend bei allen größeren Vorhaben, insbesondere solchen, wo es Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren gibt, die Öffentlichkeit so früh wie möglich zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Projekt zu äußern. Vielleicht von Anfang an der Hinweis, es gibt dann leider häufiger das Missverständnis, dass auch das Ob des Projektes Gegenstand der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ist. Das ist allerdings nicht der Fall, weil wenn die Bahn ein Projekt vom Bundesverkehrsministerium beauftragt bekommt, dieses zu planen, sind diese Entscheidungen, dass dieses Projekt sinnvoll ist, schon gefallen. Und wir können dann eigentlich vor allem darüber sprechen, wie kann man das umsetzen und wo kann man gegebenenfalls bei den Streckenführungen Verbesserungen vornehmen. Und die Idee ist dabei, je früher man die Beteiligung macht, desto größer ist der Spielraum zur Gestaltung. Wenn man das direkt bei der Planfeststellung macht, ist es dann relativ spät, weil dann natürlich Linienführung schon festlegen. Und die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ergibt die Möglichkeit zu sagen, so, wir könnten die Trasse auch noch woanders langlegen. Und das haben wir ja im letzten Jahr im August begonnen, die Trassen zu veröffentlichen. Und ja, da haben wir ja auch die ein oder andere Anregung erhalten.
Was bedeutet das denn genau? Also ich frage mich noch bei dem Wort früh. Wann fängt denn das an?
Also es ist schon bevor überhaupt Planung da ist. Also bei uns war es sehr, sehr früh. Wir haben im Grunde genommen im November 2020, als der Planungsauftrag vorlag, gesagt, so, wir fangen jetzt direkt an, die Öffentlichkeit einzubinden. Haben alle politischen Verantwortlichen aus der Region, also Bürgermeister, Landräte, aber auch uns bekannte Interessengruppen wie Industrie- und Handelskammern, Umweltverbände, landwirtschaftliche Interessengruppen, und vor allem die Bürgerinitiativen, von denen wir wussten, dass sie es schon gibt, aus früheren Verfahren angeschrieben und eingeladen und dann im Januar 2021 direkt einen Auftakt gemacht. Also früher würde ich sagen, geht's nicht, weil vorher hatten wir gar keinen Planungsauftrag und sozusagen vom BMDV noch kein Geld bekommen. Und insofern haben wir von Anfang an, wo klar war, dieses Projekt soll jetzt geplant werden, die Öffentlichkeit mitgenommen.
Du hast eben schon gesagt, über das Ob kann eigentlich nicht diskutiert werden, weil das ist unser Auftrag, sondern über das Wie. Wie sieht denn das Wie aus?
Ja, das Wie sieht dann so aus. Im ersten Schritt, wo sollte die Trasse entlanglaufen? Deswegen haben wir ja 12 Trassenkorridorvarianten veröffentlicht. Da gibt es also Spielräume. Da kann man dann auch sagen, also kann das nicht irgendwie 2-3 Kilometer hier weiter im Norden oder im Süden oder im Westen oder im Osten sein. Also das ist der erste Punkt des Wies, wo genau soll die Trasse langlaufen. Dann der zweite Teil des Wies ist, im Rahmen der parlamentarischen Befassung kann man übergesetzliche Maßnahmen einbringen und sagen so, wir haben hier eine besondere Belastung durch beispielsweise Lärm durch eine Autobahn. Wir sind also vorbelastet und wir bitten den Bund, also den Bundestag darum, etwas mehr Geld für Lärm auszugeben oder andere Themen. Da ist es halt völlig offen und da hängt es dann an der Überzeugungskraft der lokalen Politiker, den Bundestag zu überzeugen, mehr Geld zur Verfügung zu stellen als gesetzlich vorgesehen. Das ist auch ein in meinen Augen sehr schönes Beteiligungsinstrument, weil es den Regionen Gestaltungsspielräume schafft. Aber da sind wir leider noch nicht. Ich hoffe, dass die Regionen das dann auch in Hannover-Bielefeld intensiv nutzen. Ich hoffe mal, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren in diesem Bereich kommen, dass wir über zusätzliche Maßnahmen sprechen können.
Mhm. Genau, wir sind ja jetzt schon im Projekt Hannover-Bielefeld. Vielleicht kannst du einmal erklären, was da oder wie wir mit der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet sind, was da bis jetzt alles so passiert ist in dem Bereich.
Die erste Beteiligung war bei den Raumwiderständen. Die haben wir intensivst mit der Öffentlichkeit und allen Interessengruppen erörtert. Sie konnten sagen, welche Kriterien zur Bewertung der Linie noch berücksichtigt werden sollen. Sie konnten die Gewichtung mitbestimmen. Und das wurde auch intensiv genutzt. Und insofern hatten sie schon Einfluss darauf, wie die Grobkorridore definiert werden. Das Kriterien-Set haben wir dann im zweiten Schritt noch etwas verfeinert. Auch das haben wir wieder mit der Öffentlichkeit erörtert, sodass die Bewertung der Trassenvarianten im Grunde genommen mit einem Kriterien-Set vorgenommen wird, das durch die Öffentlichkeit beeinflusst werden konnte. Es ist natürlich nicht so, dass es beliebig ist, sondern man muss auch fachliche Kriterien berücksichtigen. Aber entsprechend waren ja die zuständigen Behörden dabei, sodass wir das beachten konnten. Wir hatten Fachleute hinzugezogen, die viel Erfahrung hatten mit solchen Projekten. Insofern, denke ich, haben wir dann ein gutes Kriterien-Set. Und wir haben ja die Bewertung der 12-Trassen-Korridor-Variante auch veröffentlicht. Und jetzt kann jeder sagen, okay, die Variante hat die Vorzüge, die Variante hat die Nachteile. Und seit August 2024 gab es ja dann die Möglichkeit, auch neue Trassenkorridorvarianten vorzuschlagen. Wer jetzt noch eine Idee hat, kann das vielleicht noch tun. Wobei wir sind jetzt eigentlich schon bei der Auswertung.
Das muss dann eine sehr gute Idee sein, dass wir die noch reinnehmen.
Und prüfen halt, kann man eine solche Linie wirklich sinnvoll bauen? Und zweitens werden wir dann auch die sinnvollen Alternativen mit dieser Bewertungsmatrix bewerten. Und ich hoffe, dass wir im Sommer diesen Jahres dann die Ergebnisse präsentieren und dann kann die Öffentlichkeit nochmal sagen, okay, ist plausibel oder ihr habt da eigentlich das übersehen?
Da möchte ich auch gerne nochmal anknüpfen. Und zwar ist ja, wir haben ja gesehen, dass der Raum zwischen Hannover und Bielefeld ein sehr vielfältiger Raum ist, auch mit Natur- und Landschaftsschutzgebieten, mit sehr viel Bevölkerung. Wir haben Gebirgsketten, die da langgehen. Da kann es ja vorkommen, dass jemand, der aus der Region kommt und die auch ganz gut kennt, sagt, aber Moment mal, wieso geht hier die Trasse ran? Habt ihr das und das berücksichtigt? Zum Beispiel, dass hier ein Landschaftsschutzgebiet ist, ein Wasserschutzgebiet. Wasser ist ja auch ein sehr wichtiges Thema in dieser Region. Wie könnte ich als Bürgerin einfach die Möglichkeit haben, da drauf hinzuweisen? Du hast das ja eben schon angesprochen, aber wie kann ich das machen?
Ja, also das machen wir dadurch, dass wir sehr transparent machen, welche Kriterien und welche Flächennutzung wir berücksichtigen. In dem Zuge haben wir zum Beispiel einen Bürger kennengelernt, der über sämtliche Quellen in der Region, insbesondere im Wesergebirge, verfügte und der uns auch diese Daten freundlicherweise bereitgestellt hat. Und das haben wir natürlich gerne aufgenommen und das berücksichtigt. Entsprechend ist bei den Grobkorridoren, haben wir dann beispielsweise alle Brunnen, in denen Trinkwasser gefördert wird, aus den Trassen herausgenommen, aus den möglichen Grobkorridoren. Und so versuchen wir natürlich A, alles zu berücksichtigen, B, das transparent zu machen und C, das der Öffentlichkeit zu zeigen. Und wenn wir da was übersehen haben, kann man uns das mitteilen und dann werden wir das berücksichtigen.
Und wie teile ich das mit?
Da haben wir eine schöne Internetseite unter www.hannover-bielefeld.de.
Schöne Werbung.
Wo Sie ein Formular oben rechts auf der Seite finden. Da kann man dann draufklicken, da gibt es eine interaktive Karte und dann kann man Hinweise geben. Und da haben wir die wichtigsten Daten, die wir schon berücksichtigt haben, auch als Flächen oder Layer anklickbar zur Seite gestellt, sodass jeder sehen kann, was wir berücksichtigt haben. Aber ansonsten kann man uns auch gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann werden wir darauf antworten und die Daten aufnehmen.
Ja, cool. In dem Zuge, also du hast ja eben auch schon erzählt, dass wir schon in der Auswertung sind. Und dann frage ich mich auch, als wenn ich Betroffene der Region wäre, würde ich mich fragen, okay, heißt das, ich kann jetzt nur noch bis zum gewissen Datum Hinweise geben? Und was passiert, wenn nach dieser Auswertung, wenn also gesagt wird, okay, wir arbeiten jetzt mit diesen Daten weiter, die wir haben, mir aber doch noch was Wichtiges einfällt oder irgendwem anderes aus der Region, wie kann das noch berücksichtigt werden?
Also momentan geht das noch jederzeit. Man muss wissen, dass die Planung erst mit dem Planfeststellungsbeschluss ihr Ende gefunden haben. Also bis zu diesem Planfeststellungsbeschluss ist alles im Grunde änderbar. Es wäre natürlich schön, möglichst früh diese Informationen zu bekommen. Aber wir sind jederzeit offen dafür. Aber das ist halt auch so ein Dilemma der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Wenn man sehr früh anfängt, hat man noch nicht alle Informationen. Das wird dann teilweise moniert. Na, wo soll es denn genau lang gehen? Dann fühlen sich Menschen verunsichert, die nachher gar nicht mehr betroffen sind. Das Dilemma muss man eingehen. Und dann ist das zweite Dilemma, wie lang macht man denn diesen Prozess? Man will ihn ja auch nicht unendlich lang machen. Im Zuge von Planungsbeschleunigung möchte man ja auch schnell sein und die Ergebnisse verdichten zu einer belastbaren Planung. Aber also im Kern kann man bis zur Planfeststellung noch Einfluss nehmen.
Wann wäre die?
Also wir sagen immer 10 Jahre planen, 10 Jahre bauen. Also es wird noch einige Jahre dauern, bis der
okay.
Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Aber wir werden versuchen, das schnell zu machen, weil es macht ja auch keinen Sinn für die Betroffenen, dass wir das ewiglich vor uns herschieben. Also wir hoffen, da zügig zu Ergebnissen zu kommen. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir von den 12 Trassenkorridor-Varianten auf 1 bis 4, also Idealfall wäre, es gibt eine Variante, die so viel besser ist als alle anderen, dass wir nur noch die ganz genau planen. Aber wahrscheinlich wird es noch vielleicht 2, 3, 4 zusätzliche geben. Das werden wir Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wissen. Und das werden wir auch der Öffentlichkeit wieder vorstellen. Und dann kann man hier im Detail noch sagen, soll da eine Brücke gebaut werden über eine Straße oder soll die Straße mit einer Brücke über die Eisenbahnlinie geführt werden? Da gibt es also durchaus noch eine Menge Spielräume. Auch dann was Ausgleichsflächen für vielleicht nötige Eingriffe in Naturschutzflächen angeht oder Schallschutz, da wird noch einiges zu erörtern sein, um dann die parlamentarische Befassung vorzubereiten.
Mhm. Du hast ja jetzt sehr genau erklärt, seit wann wir die schon die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung machen, was es für Möglichkeiten gibt, wie detailliert auch die Möglichkeiten sind. Trotzdem begegnet uns ja im Gespräch auch oft, dass die Anschuldigung, dass wir eine Scheinbeteiligung machen. Kannst du das nachvollziehen, woher das kommt oder erklären, wie das zustande gekommen ist?
Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass viele davon ausgehen, dass auch das Ob der Beteiligung in Frage gestellt werden kann. Dann gibt es in der Region auch Politiker, die eine bestimmte Lösung schon mit im Kopf haben und mitgebracht haben. Die sagen, mach doch einfach einen bestandsnahen Ausbau, dann ist alles gut. Und das ist jetzt ein gewisses Problem für uns, weil wir haben ganz zu Anfang schon 21 das auch untersucht und mussten dann aber leider feststellen, dass ein rein bestandsnaher Ausbau die Projektziele, die uns das Bundesverkehrsministerium und im Grunde der Bundestag und der Bundesrat auf den Weg gegeben haben, mit dem Hauptziel, auch den Deutschlandtakt mit zu ermöglichen, leider nicht realisieren lässt. Und das ist, glaube ich, ein Konflikt, den wir hier haben, der nur schwer lösbar ist, weil die Regionen und natürlich Betroffene, die jetzt nicht an der Bestandsstrecke wohnen, sagen, ja, wieso, macht doch einfach einen bestandsnahen Ausbau. Es gibt ja auch Politiker, die das fordern. Warum nehmt ihr das nicht ernst? Mhm. Da können wir sagen, wir nehmen das ernst, aber es liegt nicht in unserer Entscheidungskompetenz. Und wir haben lange dafür gebraucht, das klarzustellen. Also die Stimmen mehren sich, die das verstehen und auch sich deswegen an den Bund, also an das Bundesverkehrsministerium gewendet haben. Und ich hoffe, dass diese Stimmen auch dann konstruktiv bei der Planung in diesem Rahmen mitmachen und nicht einfach sich darauf verlassen, dass irgendwie schon neue Mehrheiten im Bundestag haben, die dann andere Planungsaufträge auf den Weg bringen. Weil das Dilemma dann ist, wenn wir das jetzt nicht weiter voranbringen, dann wird hier nie eine neue Bahnstrecke, dann werden nie zusätzliche Gleise gebaut, dann wird das S-Bahn-Konzept OWL nicht so umgesetzt werden können, wie es derzeit geplant wird, dann wäre der Bahnhof Bielefeld zumindest nicht mit Bundesmitteln ausbaubar, dann würden viele Projekte nicht realisiert werden und die Verkehrswende weg vom Auto, weg vom LKW hin zur Bahn wäre damit in Frage gestellt. Also das Projekt ist eben nicht nur ein Fahrzeitprojekt, wie manche glauben, sondern das Wichtigste ist, mehr Kapazität zu schaffen, bessere Verbindungen zu schaffen, bessere Anschlüsse, damit mehr Leute auf die attraktive Bahn umsteigen.
Mit Blick auf die Zeit würde ich das jetzt als Schlusswort schon fast gelten lassen. Wir stellen immer noch eine letzte Frage, und zwar mit dem Projekt werden wir ja 17 Minuten Zeit zwischen Hannover und Bielefeld sparen. Du wohnst ja auch in Bielefeld. Was machst du mit diesen 17 Minuten?
Ja, die 17 Minuten wären sehr schön für mich. Ich könnte vielleicht 17 Minuten länger schlafen. Ich könnte 17 Minuten vielleicht zu Hause verbringen, im Haushalt was machen. Insofern wäre diese Zeit doch sehr schön, auch wenn ich gerne im Zug sitze. Aber da sind ja dann pro Tag schon hin und zurück 34 Minuten. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, sind das schon einige Stunden, die man mit seiner Lebenszeit was anderes machen könnte. Insofern ja, würde ich mich freuen, wenn das noch in meiner Dienstzeit passieren würde. Ich habe jetzt mein Alter nicht verraten.
Das lassen wir so stehen, ja. Vielen Dank, dass du da warst und mit uns über das Thema gesprochen hast.
Sehr gerne.
Genau, und zum Abschluss wollen wir noch einen Hinweis für unsere ZuhörerInnen streuen. Und zwar könnt ihr sehr gerne Fragen und Anregungen zum Podcast uns mitteilen. Und zwar wäre der einfachste Weg über unsere Website, das ist www.hannover-bielefeld.de/dialog/podcast. Und dann kommt das bei uns an. Wir freuen uns sehr über eure Anregungen und Fragen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.